Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Ein Zitat aus der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Eines, das bis heute das Selbstverständnis der USA prägt. Und jetzt wird dieses Zitat, wird dieses Land 250 Jahre alt. Doch schon die Feierlichkeiten zeigen, wie tief der Riss geht durch die USA. Musikacts sagen ihre Teilnahme ab, mehrere demokratisch regierte Staaten ebenso. Und Donald Trump nutzt schon den Auftakt für viel Lob an sich selbst. Wie steht es um die USA, national und international, 250 Jahre nach ihrer Gründung? Happy Birthday USA, wie groß ist Trumps Amerika? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. George Weinberg ist bei uns, er ist Vorsitzender der Republicans Overseas Germany. Jiffer Bourguignon ist hier, sie ist US-amerikanische Journalistin und Co-Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Außerdem im Studio Rieke Havertz, sie ist internationale Korrespondentin bei der Zeit, war zuvor Washington-Korrespondentin. Auch sie ist Co-Host eines Podcasts OK America. Und Stefan Bierling vervollständigt unsere Runde. Er ist Buchautor und Professor für internationale Politik an der Uni Regensburg mit dem Schwerpunkt USA. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Frau Bourguignon, die erste Frage an Sie. 250 Jahre USA, Sie sind US-Amerikanerin. Was sind die USA für Sie? Was macht das Land aus?
Also die USA ist Heimat. Es ist, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie und Freunde sind. Ich glaube, na, so von Anfang an, also ich war mindestens also mit einer Löffel gefüttert, Patriotismus. Wir sind in die Schule jeden Morgen aufgestanden und haben I pledge allegiance to the flag gesagt. In Summer Camp, wir haben jeden Morgen der Flagge hochgehoben und dann runter mit einem Lied. Es ist immer irgendwas, ja, also dieser Patriotismus war eingebacken ein bisschen mit der Kindheit. Und also Amerikaner sind auch, wie man weiß, sehr patriotisch, eine stolze Volk. Es ist irgendwas, das für mich als Heimat, es ist Teil von wer ich bin. Ich glaube, jeder, für jeden ist es so, dass man, wo man aufwächst, ist auch so. Das gehört zu der Charakter und auch besonders, wenn die Familie und Freunde da sind. Obwohl ich jetzt auch deutsche Staatsbürgerin bin.
Ja, das sind Sie, aber wir haben gehört, eine stolze Nation. Herr Weinberg, haben Sie das Gefühl, durch Donald Trump, wenn Sie auf den Ist-Zustand aktuell im Land schauen, ist diese Nation wirklich greater geworden?
Absolut. Und Sie fragen doch einen Trumper, was haben Sie denn erwartet, was ich Ihnen sagen will?
Ganz genau das, aber vielleicht unterfüttern Sie es ja mit Argumenten.
Abgesehen davon, ich bin in Europa geboren, ich bin in Amerika Nationals, also praktisch habe ich die amerikanische Staatsangehörigkeit später erst bekommen. Und im Teenageralter. Und von da aus ist es so, dass wenn man in Amerika viele Jahre auch gelebt hat und gearbeitet hat, da ist die Liebe zu diesem Land vielleicht noch mal stärker als von jemandem, der einfach so da geboren wurde und hat die ganzen Privileges bekommen von Geburt aus. Bei mir war das anders. Ich habe mich da durchgekämpft und ich bin sehr stolz, was auch der jetzige Präsident, den 80 Millionen Amerikaner gewählt haben, macht. Natürlich, er ist, nobody is perfect, auch er ist nicht perfect, das sage ich auch ganz offen, aber ich bin sehr stolz, dass ich dort auch meinen Fuß dort auch habe und dort auch leben kann.
Wenn man von außen auf die USA schaut, dann ist eine Sache, die man immer mit diesem Land verbindet, dieser amerikanische Traum, der Traum vom Aufstieg, der Traum von einem besseren Leben. Gibt es diesen amerikanischen Traum oder diese Illusion vom amerikanischen Traum noch?
Ich glaube, der amerikanische Traum war für viele schon immer eine Lüge, aber es war eben eine sehr schöne Lüge. Und es war eine Erzählung, die sich Amerika selbst gegeben hat, die sich für einige wenige auch erfüllt hat, die sich aber für immer weniger erfüllt. Und ich glaube, dass die USA auf jeden Fall die Kraft haben, auch sich einen neuen amerikanischen Traum zu geben. Nur gerade steht das Land in einem Moment, wo sich, glaube ich, Amerika auf sich selbst gar nicht mehr einigen kann, weil man gar nicht mehr weiß, was ist denn die amerikanische Erzählung. Und wenn wir keine eigene amerikanische Erzählung Erzählung mehr haben. Was ist denn dann überhaupt ein amerikanischer Traum, den wir eben auch nach innen und nach außen vielleicht leben können, so fehlerhaft er sein mag, weil Träume sind ja auch nie perfekt.
Das ist in der Tat richtig. Herr Bierling, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Unvereinigten Staaten. Ist das rhetorische Zuspitzung oder sind die Vereinigten Staaten tatsächlich passé?
Sie sind insofern passé, als dass die parteipolitische Spaltung so stark ist wie noch nie. Die Amerikaner waren immer wieder polarisiert, schon in der Gründungsphase zwischen Sklavenhaltern und freien Staaten und dann im Bürgerkrieg natürlich. Aber sie waren noch nie so gespalten, das sagen uns alle Daten, anhand parteipolitischer Linien, anhand der Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten. Ein Beispiel, heute ist es in den USA fast völlig unproblematisch, wenn eine Ehe stattfindet über Konfessionsgrenzen. Das war früher nicht so normal, schon vor 40, 50 Jahren nicht. Ehen über Hauptfarbengrenzen ist heute weitgehend zu 90% akzeptiert, völlig normal geworden, was in den 60er Jahren noch in vielen Einzelstaatsverfassungen verboten war. Auch Schwulenehe ist seit dem Supreme Court-Spruch mittlerweile völlig akzeptiert, selbst in Kirchen. Was nicht so gut akzeptiert ist, was wirklich noch ein Unterscheidungsmerkmal ist, wo die Eltern ihre Kinder nicht verheiraten wollen, ist, wenn der eine ein Republikaner, der andere ein Demokrat ist. Und das ist für das System, jetzt spreche ich als Politikwissenschaftler, dysfunktional, vor allem für ein präsidentielles System, das auf dieser Art von Kompromiss basiert, wo man sich immer wieder in den Ausgleich begeben muss, weil ja Präsident und Kongress aus unterschiedlichen Wahlen hervorgehen und der Präsident nie sicher sein kann, dass er die Mehrheit im Kongress hat. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit, die Amerika eigentlich über 250 Jahre ausgezeichnet hat, heute wirklich so gering wie noch nie.
Holen wir es von der politikwissenschaftlichen Ebene auf die ganz persönliche Erfahrung. Frau Bourguignon, Sie erleben das tatsächlich sogar auch in Ihrer Familie, in Ihrem Umfeld, dass es da einfach diese parteipolitischen Trennlinien gibt. Wie schwierig ist es, damit umzugehen? Und wird das vielleicht sogar schwieriger? Oder?
Also es ist besonders innerhalb einer Familie kann sehr schwierig sein. Also viele Leute haben einfach entschieden, nicht über Politik zu reden. Also es gibt manche Themen, die sind einfach tabu und wird nicht darüber gesprochen. Besonders bei einer Familienfeier oder Fest. Ich hatte den Vorteil, dass ich könnte mit meinem Vater reden. Er ist letztes Jahr gestorben, aber wir haben immer sehr lang und tief diskutiert, schon seit ich 18 bin, über Politik und hatten schon damals gemerkt, dass wir waren auf unterschiedlicher Seite der Spektrum. Aber wir hatten eine Beziehung, wo wir könnten so richtig streiten und schreien und am Ende könnten wir sagen, hey, hab dich lieb, ich dich auch. Und ich merke jetzt, dass er nicht mehr da ist, wie besonders special das war. Dass, ich finde innerhalb unserer Podcast, ich versuche auch manchmal mit anderen Familienmitgliedern, die auch Trump unterstützen, mehr konservativ sind, zu reden. Und ich merke, man muss sehr vorsichtig sein und es ist manchmal sehr unangenehm. Ich will diese Beziehung nicht komplett zerstören. Insofern bin ich viel mehr zurückhaltend. Und weil das so kompliziert ist. Und ich glaube auch, wenn man hat nicht diese Umgebung oder eine Person, mit wem man wirklich also ernsthaft und reden kann, dann ist es schwer, in andere Umgebungen so eine Diskussion zu haben.
Es ist unglaublich schwierig, diese Diskussion zu haben, aber man braucht sie natürlich, damit man auch vielleicht den eigenen Standpunkt immer wieder gegenchecken kann. Sie haben eingangs zu mir gesagt, Sie fragen einen Trump-Anhänger. Natürlich finde ich, ist es greater. Ich finde, so selbstverständlich ist das gar nicht, weil man seine Meinung ja auch im Miteinander und im gegenseitigen Austausch ja immer weiterentwickeln kann. Haben Sie das auch in Ihrem Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, dass Sie da auch Demokraten oder Anhänger der Demokraten haben? Oder sind Sie in Ihrer Bubble unterwegs?
Also absolut nicht. Ich empfinde das überhaupt nicht, was, wenn ich in den USA bin, wir sitzen zusammen mit verschiedenen Gruppen, ich bin dort auch geschäftlich engagiert und man spricht über alles und diese Spaltung, die man hier in Europa den Amerikanern dort vor Ort unterstellt, Das gibt es nicht, sage ich mal, in dem täglichen Leben. Außerdem, als ich die Staatsbürgerschaft bekommen habe, da hat man mir gesagt, pass mal auf, jetzt bist du hier ein Amerikaner. Also drei Dinge musst du aufpassen und nicht machen. Erstens, nicht über Politik reden, nicht über Religion reden und nicht über die Finanzen reden. Dann wirst du akzeptiert gesellschaftlich. Natürlich sage ich das so ein bisschen scherzhaft. Aber diese Problematik, wir haben auch hier in Deutschland, gibt es Kollegen, die eben Demokraten sind. Da gehen wir zusammen Bier trinken und ist alles gut. Also diese tatsächliche Spaltung gibt es die natürlich, aber die ist, glaube ich, mehr in den Medien, wo es irgendwo einen Krach gibt, wo die einen auf den anderen reinhauen. Das ist in Deutschland genauso. Ich meine, Deutschland ist nicht voll Antifa oder nicht voll Kommunisten jetzt oder sowas. Ja, aber okay, gibt es manchmal solche Auseinandersetzungen und die Journalisten berichten gerne darüber.
Fragen wir die Journalistin an ihrer Seite, die ja auch viel in den USA unterwegs war und die sicherlich jetzt auch verfolgt hat, wie zum Beispiel auch die Feierlichkeiten angelaufen sind. Ich habe es eingangs gesagt, da sagen demokratisch regierte Staaten sagen ab, bei der Fair dabei zu sein. Musikacts sagen ab, weil es ihnen zu politisiert ist. Also ist das eine aus europäischer Brille angemalte Spaltung?
Nein, die Journalistin muss natürlich widersprechen, aber ich glaube, sie hat auch Argumente, um zu widersprechen. Wenn man sich zum Beispiel die Feierlichkeiten jetzt anguckt, vor 10 Jahren gab es vom Kongress eine Kommission, die eingesetzt wurde, um diese Feierlichkeiten zu planen. Und die sollten eben überpolitisch diese 250-Jahr-Feier planen. Und Donald Trump als Präsident hat entschieden, er setzt noch seine eigene Organisation ein, setzt sie eben gegen die von vor 10 Jahren schon eingesetzte, vom Kongress eingesetzte Kommission ein und macht eben ein Gegenprogramm, hat auch Gelder dann abgezogen von der eigentlichen Kommission und hat eben diese 250-Jahr-Feier vor allen Dingen in der Hauptstadt extrem mit seiner eigenen Präsidentschaft verknüpft. Er hat sich teilweise auch Marken- und Patentrechte sichern lassen, die seinen Namen mit dieser 250-Jahr-Feier verknüpfen. Und damit politisiert er eben dieses Jubiläum, was vielleicht sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner wünschen würden, dass sie es vielleicht mal frei von Kontroversen eben gemeinsam begehen können. Und das macht der Präsident zumindest in Washington D.C. schwieriger. Es gibt viele Bundesstaaten, alle Bundesstaaten machen ihre eigenen Programme auf Bundesstaatenebene. Und da sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber es ist ja schon ein Zeichen, wenn sich Musiker dafür entscheiden, nicht zu einer Feier zu kommen, weil sie sagen, als wir diese Feier zugesagt haben, war das ein Event, das unpolitisch sein sollte. Aber jetzt hat der Präsident es zu einem politischen Event gemacht. Und ich möchte auch noch ganz kurz widersprechen, was diese herbeigeredete Spaltung angeht, weil es ist ja Fakt, es gibt genug Daten, die das belegen und es gibt nicht irgendwelche Medien, die erfinden, dass Menschen den Friseursalon wechseln, weil der Besitzer die andere politische Partei wählt, sondern diese Auseinandersetzung in den USA gibt es, gab es schon immer, aber jetzt haben wir eben einen regierenden Präsidenten, der diese Spaltung forciert, der ja keine Brücken mehr bauen möchte, sondern sie eher niederreißen möchte.
Und Herr Bierling hat ja, Sie haben eingangs gesagt, es gibt diese Zahlen, diese Fakten, womit man die Spaltung eben auch messen kann. Woran misst man das? Also Sie müssen nicht die konkreten Zahlen, das kann sich am Ende eh keiner merken, aber was sind so die Faktoren, anhand derer man diese Spaltung wirklich auch wissenschaftlich ausmachen kann?
Man misst es an vielen Dingen, zum Beispiel am Abstimmungsverhalten im Kongress. Der Kongress war ja im Grunde geschaffen worden von den Verfassungsvätern als eigene Regierungsinstitution, die dem Präsidenten gegenüberstehen soll und die weitgehend immer parteiübergreifend oder wo Parteizugehörigkeit kaum eine Rolle spielte, abstimmte. Lange Zeit war ein Republikaner aus Massachusetts sehr viel linker, wenn ich so sagen kann, als ein Demokrat aus Texas. Und diese Parteien haben sich ideologisiert, ideologisch einheitlicher gestaltet, sind eigentlich mehr geworden wie deutsche Parteien. Das ist das ganze Kuriose. Wir in Deutschland werden alle mehr zu Wechselwählern und man weiß nicht, wie die nächsten Wahlen ausgehen, weil es rauf und runter geht in den Umfragen, 5, 6, 7%. In Amerika haben wir mittlerweile 2 Parteien und auch 2 Wählergruppen, die Stammwähler sind, was wir eigentlich nur aus Deutschland kannten und wo im Grunde ganz kleine Veränderungen den Ausschlag geben, wer Präsident wird und ob der Präsident durchkommt mit seinem Programm im Kongress. Und dort wird mittlerweile abgestimmt wie etwas, was die Amerikaner schon vom Begriff überhaupt nicht kannten, Fraktionsdisziplin. Und wer nicht mit der Fraktion stimmt, gerade bei den Republikanern, der wird von Trump systematisch ausgeschaltet. Ich würde sogar sagen, gedisst, verfolgt, in den Vorwahlen erledigt. Das hält die Partei zusammen und das wäre ein deutliches Beispiel. So war es noch nie.
Also Sie haben jetzt gerade Argument für mich gebracht. Das heißt, Sie sehen tatsächlich, dass bei den Republikanern gibt es schon ein paar Republikaner und Sie kennen die Namen auch. Das sind so zwei Frauen und ein Mann. Und die sind also, sage ich mal, so eine Art Wechselwähler, also in den Abstimmungen. Diese Disziplin, von der Sie reden, das ist bei den Demokraten. Bei den Demokraten gibt es keinen einzigen, der eigentlich mit den Republikanern abstimmen würde.
Naja, John Fetterman im Senat ist Demokrat, der nicht immer mit den Demokraten stimmt.
Und das ist eine Ausnahme und das hat hauptsächlich im Zusammenhang mit den Abstimmungen im Rahmen des Israels.
Aber auf der republikanischen Seite sind es ja genauso Ausnahmen.
Ist er tatsächlich weicht er ab. Aber im Prinzip die Disziplin, von der Sie sprachen, die gibt es bei den Und dann noch ein Wort. Die Welt hat sich verändert, Herr Professor. Wir sind also die alten Dinosaurier, die noch natürlich kennen die alte Welt. Da gab es Sowjetunion und da gab es die USA und da gab es klare Linien und so weiter. Dazu gab es natürlich diese gewisse Zwang zur Einheit. Die Welt ist vorbei. Wir haben totalen Chaos zurzeit in der Welt. Wir haben zwei Kriege.
Und wen sind Sie dafür verantwortlich? Wen sind Sie verantwortlich für dieses Chaos?
Den Krieg in Iran, das ist a war of choice, den Donald Trump gemeinsam mit Israel begonnen hat.
Entschuldigung, in welcher Welt leben Sie? Seit 47 Jahren attackiert Iran USA. Sind mehr als 400 Amerikaner von Israel getötet worden. Iran hat, das gab es in der Geschichte noch nie, amerikanische Botschaft, Angestellte in Geisel genommen für 18 Jahre. Iran bombardiert Israel, Iran bombardiert sogar seine sunnitischen Nachbarn und so weiter und so fort. Also Entschuldigung, wenn wir auch von Genfer Konvention oder Völkerrecht, was so gerne in Deutschland bei jeder Gelegenheit aufgeführt werden, eine Verteidigung ist zulässig und der Aggressor ist Iran. Aber und ich glaube nicht, dass sie große Lust haben, dass die Iraner jetzt eine Atombombe haben, mit Trägerraketen, die nach Paris erreichen. Also jetzt da einfach pauschal gemacht, er hat von der Luft jetzt einen Krieg angefangen. Ja, das stimmt.
Er hat sich sehr bewusst für ein militärisches Eingreifen entschieden, gegen das sich sehr viele Präsidenten vor ihm aus guten Gründen dagegen entschieden haben. Und wenn wir über Völkerrecht sprechen, ich glaube, dann müssen wir über Völkerrecht sprechen, sowohl was Israel angeht, als auch was die USA angeht, als auch was den Iran angeht. Ich glaube, da sind alle Parteien nicht frei von dem Vorwurf.
Also Terroristen halten Sie nicht an Völkerrechte und nicht an die Genfer Konvention.
Aber haben Sie aufrichtig das Gefühl, dass in den USA, in den Reihen der Republikaner, aber auch in der Bevölkerung, haben Sie aufrichtig das Gefühl, die Menschen hinter diesem Krieg stehen?
Der Durchschnittsamerikaner ist mehr interessiert, was sich zwei Straßen weiter passiert.
Aber der Krieg hat ja auch Auswirkungen zwei Straßen weiter an der Tankstelle.
Es gibt natürlich nicht so ein großes Interesse. Ich würde auch behaupten, der Durchschnittsamerikaner weiß nicht, wo Ukraine liegt und wo auch Iran liegt. Aber natürlich, wenn es Auswirkungen ökonomischer Art gibt, und die gab es natürlich am Anfang oder gibt es noch immer durch den Krieg, sprich Benzin, Lebensmittelkosten sind gestiegen und so weiter, da interessiert sich schon der Amerikaner dafür und deswegen ist natürlich nicht unbedingt im Moment dieser Krieg für den Durchschnittsamerikaner, wobei diesen Begriff Durchschnittsamerikaner habe ich mein Problem damit, nicht amused, dass es diesen Krieg gibt. Aber auf der anderen Seite, das ist die Konsequenz und letzten Endes die Entscheidung richtig in meinen Augen.
In Ihren Augen gefragt hatte ich ja nach der Bevölkerung und auch der breiteren Zustimmung bei den Republikanern. Frau Bourguignon, Sie sprechen in Ihrem Freundeskreis und im Familienkreis auch mit Anhängern von Donald Trump. Wie werten die diesen Krieg?
Also die sind sehr unzufrieden, würde ich sagen. Es gibt manche, die klar unterstützen Donald Trump mit egal was er tut. Und die bleiben dabei, auch mit diesem Krieg in Iran, obwohl er in seinem Wahlkampf hat versprochen, kein Forever Wars. Also seine Unterstützer, egal, ob die das unterstützen oder nicht, sind die wollen das nicht. Also die wollen nicht nur wegen der Preis von Sprit, aber die wollen nicht, dass die USA wieder reinrutscht in einen langen Krieg-Konflikt im Ausland. Also ich würde sagen, die Anhänger von Trump, also manche sind immer noch glücklich. Manche finden, dass er hat alles, also bis jetzt viel geschafft. Manche andere, wir sehen, also es gibt eine Spaltung innerhalb der MAGA-Basis auch. Man sieht das hauptsächlich, wenn man hört von Tucker Carlson oder Megyn Kelly oder manche von den Konservativen.
Carlson ist ein Extremist, den dürfen Sie gar nicht nennen.
Also
der ist rausgeflogen bei Fox, weil er Sachen behauptet hat, die nicht stimmen. Und der hat sich so extrem jetzt extrem.
Einmal Frau Burginger zu Ende hören.
Aber ich würde sagen, die MAGA-Basis, also es gibt die unzufrieden sind wie Carlson, besonders wegen der Krieg in Iran, aber auch viele, die sind glücklich mit, wie es gelaufen ist bis jetzt. Die sind oder waren bis der Krieg in Iran glücklich mit der Wirtschaft. Die hatten das Gefühl mindestens, dass die Republikanische Partei hat einen Ruf, dass es mehr business-friendly ist, dass es mehr Steuersenkung gibt. Es gibt also eigentlich die einzige Gesetz, das Trump durch Kongress gebracht hat, war der Big Beautiful Bill. Und für viele Leute, die haben das Gefühl, dass die profitieren davon, obwohl, also ob das wirklich so ist oder nicht, ist fragwürdig. Aber auch die Zollpolitik von Trump, also wer wirklich bezahlt dafür? Also eigentlich die Consumers. Viele Leute haben ihn gewählt wegen Einwanderungspolitik und viele von diesen Leuten sind tatsächlich zufrieden. Also die haben gesagt, guck mal, ICE ist unterwegs, wenn man legal in das Land ist, dann haben die also kein Problem. Viel andere Leute sagen, warte mal, ich war dafür, aber jetzt, das ist nicht, was ich meinte. Ich meinte die Kriminelle. Ich meinte nicht der Vater von der Freund von meinem Sohn aus der Schule oder der nette Mann in der Kiosk nebenan. Also das für viele Leute ist ein Schritt zu weit. Also für andere Leute, allein die drei Richter auf der obersten Gerichtshof sind ein Grund für Trump zu wählen. Und guck mal, was die bekommen haben. Also es gibt kein Abtreibungsrecht mehr. Und das ist was für viel, weil es gibt viel One-Issue-Voters in Amerika. Mhm. Und für dem, die können alles anders ausblenden und die sind zufrieden mit dieser Outcome.
Das heißt, jetzt wäre vielleicht auch ein Moment gewesen, diese Feierlichkeiten auch zu nutzen, um ein bisschen mehr zwei Lager wieder zueinander zu bringen. Man zieht dann jetzt ja gerne den Vergleich mit 200 Jahre USA. Da war die Situation im Land auch alles andere als glücklich. Vietnamkrieg, Watergate und Ford hat es trotzdem irgendwie geschafft, das Ganze zu so einer Feier zu machen, die die Menschen zusammengebracht hat. Könnte man das und muss man dann nicht auch den Demokraten einen Vorwurf machen, die sagen, mehrere Staaten, wir kommen jetzt gar nicht erst zu dieser Fair?
Ich glaube, wir müssen die Diskussion etwas enttrumpisieren, weil wir über größere Dinge sprechen wollen. 250
das
Jahre
war der
USA.
Gerade.
Ja, ich weiß und ich nehme ihn auch sehr gern auf. In der Tat, wir müssen uns immer wieder fragen, wie kam es denn zu dieser parteipolitischen Polarisierung, die wir heute so dramatisch erleben? Und wir haben da lange in der Politikwissenschaft Studien dazu gemacht und sind heute eigentlich ziemlich einig über den Atlantik hinweg. Es waren die Politiker, die das reingeprügelt haben. Warum? Weil emotionalisierte Wähler sehr treue Wähler werden. Und wenn sie sie mit den Single Issues abholen, Abtreibung, Waffenkontrolle und so weiter auf beiden Seiten, dann sind sie ihnen fast hörig geworden. Und das ist das Grundproblem. Allerdings sind die Wähler in großen Umfragen in vielen Fragen nicht so weit auseinander, wie die Politiker vorgeben, dass sie sind. Und die Politiker tun es natürlich auf beiden Seiten, weil sie davon profitieren. Das heißt, um aus der Sache rauszukommen, und jetzt nehme ich Ihren Ball auf, ist es ganz, ganz wichtig, das kennen wir aus sozialpsychologischen Studien und haben wirklich empirische Daten dazu, wenn man Gemeinschaftserlebnisse in der Gesellschaft hat, und das trifft jetzt nicht nur die USA, die über die Politik hinaus verbindet. Und wir tun ja so, als ob alles nur Politik sei. 250 Jahre Amerika ist so viel mehr mit American Dream und so weiter und so fort. Aber da diese Politik sich so in den Vordergrund drängt, kommen die anderen verbindenden Elemente gar nicht mehr so stark raus. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel, wo die Amerikaner in einem Eishockey-Endspiel die Sowjetunion mal geschlagen haben in den 70er, frühen 80er Jahren. Und sofort ist das verbindende Element sehr viel stärker geworden über Parteigrenzen hinweg. Wir in Deutschland haben ja damit auch Erfahrungen mit Fußball-Weltmeisterschaften und Ähnlichem.
Jetzt reißen Sie die Wunde nicht auf.
So ist es nun mal. Es gibt auch bessere Fußball-Weltmeisterschaften und ich bin alt genug, auch bessere Zeiten erlebt zu haben im deutschen Fußball.
Ich auch.
Sie auch? Das heißt,
ich glaube, wir alle.
Sie haben ja die 54er-Weltmeisterschaft noch miterlebt als junger Mann. Das heißt, das ist etwas, wo man hingehen sollte. Und da wären eigentlich solche Möglichkeiten wie 250 Jahre Staatsgründung ideal gemacht dafür. Aber es geht halt nicht, wenn Politiker sie wieder instrumentalisieren. Und das ist mein Vorwurf. Es trifft im Moment Herrn T., dessen Namen ich jetzt nicht mehr erwähnen wollte, besonders stark. Aber diese Politisierung zieht sich quer durchs System, weil beide davon profitieren.
Wenn ich da eine ergänzende Sache sagen darf, weil ich glaube, wie lange beide Seiten noch profitieren, ist die Frage. Weil was ja interessant ist, ist, dass die Independence, die Gruppe der Independents in den USA, die wächst an. Also diejenigen, die sich nicht mehr klar für die Republikaner oder die Demokraten registrieren, sondern sagen, ich bin unabhängiger Wählerin, unabhängige Wählerin, unabhängiger Wähler. Und diese Gruppe wird größer. Und das zeigt ja, dass es durchaus auch eine Unzufriedenheit gibt, sowohl auf linker wie auch auf konservativer Seite, mit dem, wie die Parteien sich eben entwickeln. Und ich glaube, dass in Zukunft beide Parteien, weil mehr als das Zwei-Parteien-System wird es nicht geben, weil Geld einfach so regiert in den USA, werden sich um diese Independence mehr bemühen müssen. Und dann frage ich mich, ob die immer weiter eskalierende Emotionalisierung und auch Dramatisierung der Themen überhaupt noch zum Ziel führt.
Ich würde Ihnen widersprechen, wenn ich darf.
Ja, unbedingt.
Bemerkung ist völlig richtig. Dafür gibt es Daten, wie sich Leute selbst erklären. Wenn wir dann anschauen in längerfristigen Wähleruntersuchungen, wie haben sie denn in den letzten vier Wahlen abgestimmt? Dann haben die immer für die gleiche Partei gestimmt, auch die Independents. Das heißt,
sie stimmen aber die Gruppen wächst.
Sie tun so, aber wir haben sehr gute Untersuchungen, dass Wechselwähler in den USA vielleicht noch 8-10% überhaupt der Bevölkerung der Wähler ausmachen.
Und wenn ich kurz einhaken darf, die Politikverdrossenheit steigt aber nicht?
Ja und nein. Auf der einen Seite ist man natürlich nicht glücklich, was passiert. Auf der anderen Seite, und das haben wir so noch nie erwartet, ist die Wahlbeteiligung in den USA in den letzten Wahlen so hoch gewesen, noch nie wie in der Geschichte seit Einführung des Frauenwahlrechts, seit 1919. Das heißt, was wir beim letzten Mal gesehen haben, sowohl bei den Zwischenwahlen wie bei den Präsidentschaftswahlen, war ein absoluter Rekordwert für die amerikanische Demokratie. Traditionell würde man sagen, das heißt, da ist man sehr zufrieden mit der Demokratie, wenn die Wahlbeteiligung hochgeht, so erzählen uns die Politiker ja. Aber gleichzeitig bin ich sehr viel skeptischer, weil ich glaube, dort Leute mobilisiert werden, die sich eigentlich für einen politischen Prozess nicht interessieren. Das war ja die Trump-Kunst, Nichtwähler reinzuziehen und die konnten auch nicht erfasst werden. Deshalb lagen alle Prognosen so daneben, weil er eine völlig neue Klientel erschlossen hat und zum Teil selbst völlig überrascht war, wer denn in Amerika jetzt kommt, um ihn zu unterstützen.
Ich habe sehr viel zustimmendes Nicken gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist... Er will sich verkaufen als eine erfolgreiche Geschäftsmann, aber was er wirklich ein Genie ist mit Marketing. Und ich glaube, er kann, he can read the room, er kann so reinschauen und sehen, was die Leute wollen. Und er hat kein Problem, das zu sein oder das ihm zu geben.
Aber kann er das immer noch? Hat er wirklich auch so den Wählerwillen? Weil es wird ja auch immer noch viel diskutiert über den Ballsaal, über den Elite-Golfplatz, den er errichten will. Also... Ist er wirklich noch so nah dran an dem Wählerwillen wie zu Wahlkampfzeiten?
Also ich glaube, nein. Also weil das kann, ich glaube am Anfang war das, der erste Wahlkampf war eher neu und frisch und es war irgendwas, das niemand gesehen hat und Leute waren begeistert und alle haben ihm einfach, sie haben der Show genossen. Also es war wie also Entertainment und jetzt langsam wird es so, dass ich glaube, man weiß, dass früher hat man gesagt, so, ach, das ist nur Trump, er sagt das nur. Aber langsam diese Lügen immer wiederholt. Man hat genug davon und das ist wirklich, also man will irgendwas anderes. Man will also Action und nicht nur eine schöne Macherei.
Er hat ja auch tatsächlich so einen gewissen Personenkult um sich geschaffen. Ja. Es gibt sein Konterfei auf dem Pass zum Beispiel. Also er inszeniert sich ja auch ganz gerne als König. Das Weiße Haus hat als King Charles III. Da war ein Bild geteilt mit Two Kings, also zwei Könige. Und wenn wir eben über die 250 Jahre reden, kein König, keine Tyrannei, hat der Gründervater Thomas Paine 1776 in der Schrift ausgegeben. Also ist das etwas, was zu der Geschichte dieses stolzen Landes passt?
Aber bitte Sie, nehmen Sie doch, man muss beim Trump zwei Sachen unterscheiden. Die eine ist, was er sagt, und zwei zweite andere Sache ist, was er wirklich macht. Er macht auch solche Witze, Sie haben es recht natürlich. Als er da bei G7 war, ist er reingekommen und hat gesagt, hier, der Boss ist reingekommen und so weiter. You don't have to take this personally. Also er macht solche Witze, aber ich will jetzt konkret auf Ihre Frage beantworten. Wissen Sie, beim Trump war es so, der ist zuerst einmal gewählt worden, keiner hat gedacht, dass er wirklich gewählt wird. Und dann war der Präsident 4 Jahre. Dann war er 4 Jahre, war er kein Präsident. Und dann hat er sich wieder beworben. Man kannte ihn, man wusste, was er machen will. Das hat er vor der Wahl ganz genau gesagt. Und man hat ihn auch gewählt. Und jetzt das, was er vorher versprochen hat dem Wähler, ich will hier keinen Vergleich machen mit deutscher Realität, genau das, was er versprochen hat, hat er auch jetzt eingehalten. Und das macht er so.
Und jetzt haben Sie aber nicht auf meine Frage geantwortet.
Dann stellen Sie mir die bitte noch
kein mal. König, keine Tyrannei. Gibt einer der Gründervater aus. Und jetzt haben wir einen Präsidenten, der sich selbst gerne auch als König inszeniert. Und jetzt können
ich
Sie
sagen...
Ich
habe Ihnen die Frage doch beantwortet. Ich habe ihm doch ganz genau gesagt, dass das nehmen Sie das, was er sagt und was er macht, sind zweierlei Sachen. Diese Königsgeschichte und dass er da jetzt endlich als Jesus Christus.
Aber auch, dass er gerne am Kongress vorbei per Dekret regiert, das geht ja in die gleiche Richtung.
Nein, Moment mal. Es gibt ja diese Teilung zwischen Kongress, Senat und Präsident. Präsident kann per Dekret bestimmte Sachen bestimmen. Und manchmal verliert er auch vor dem obersten Gericht. Jetzt hat er zum Beispiel großen Erfolg gehabt, weil nämlich das oberste Gericht hat entschieden, dass Männer nicht in Frauensport haben da nichts zu suchen. Das hat das oberste Gericht...
Sie reden nicht von Männern, Sie reden von Transmenschen. Sie meinen Frauen.
Also Sie meinen, dass Transmenschen sind auch Frauen, ja?
Eine Transfrau ist eine Frau.
Gut, da wollen wir nicht mehr vertiefen. Ich bin der Meinung, es gibt jetzt nur zwei Geschlechter und dann bestimmte Abweichungen. Und ich meine immer noch, dass Männer haben in dem Frauensport nichts zu suchen. Punkt aus.
Gut, an und der das Diskussion hat das kommen
oberste, wir nicht weiter. Oberste Gericht, also wenn Sie eine andere Meinung haben wie das oberste Gericht, steht ihm natürlich frei. Und viele denken auch in Amerika so. Aber ich denke so anders und das Gericht hat anders entschieden. Aber das Gericht auch entscheidet manchmal gegen den Trump. Zum Beispiel ging es um die Bürgerschaft, um die Staatsbürgerschaft. Ob jetzt jemand, der aus Russland oder aus China einreist mit schwangeren Ehefrau nach Amerika, das Kind ist in Amerika geboren, bekommt amerikanischen Pass mit allen Privileges, die dann diese Pass eben gewährleistet. Das fand der Trump nicht für richtig, aber das Gericht hatte gegen ihn entschieden.
Und er hat sich dabei ja sogar in die Anhörung reingesetzt. Das gab es vorher auch noch nie. Das haben viele als Einschüchterungsversuch gewertet. Also die Frage an Sie, sind Sie da so gelassen? Funktioniert Checks and Balances? Funktioniert das noch?
In gewissen Bereichen funktioniert es noch, aber diese Administration und die Bewegung, die dahinter steht, versucht immer mehr Macht Richtung Präsidenten zu ziehen und versucht, die Checks and Balances auszuheben. Der Supreme Court hat ein Urteil gefällt, noch bevor Donald Trump wiedergewählt worden war, was ihm weitreichende Immunität gewährt im Präsidialamt und allen anderen Präsidenten, die künftig kommen werden. Das ist ein Urteil, das weitreichend ist und was diese Checks and Balances gefährdet. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Bundesgerichte unterhalb des Supreme Court sehr gute Arbeit leisten, indem sie versuchen, nämlich ihre Arbeit zu machen. Sie sind noch nicht so politisiert, wie es der Supreme Court ist. Von beiden politischen Parteien ist das forciert worden, dass eben diese Richterposten politisch besetzt werden. Ich glaube, der Kongress ist gerade als Instanz eher geschwächt, weil durch die Mehrheiten in beiden Kammern, durch die Republikaner, die eben absolut loyal gegen Donald Trump sind. Es gibt erste leichte Risse, aber bis dato ist es so, dass die Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus Donald Trump folgen müssen, weil sie sonst Repressionen fürchten müssen. Also ich glaube, der Fraktionszwang, der am Anfang erwähnt wurde, der ist bei den Republikanern schon auch sehr hoch. Jetzt gab es mal eine Entscheidung, wo es hieß, in Bezug auf den Iran-Krieg, das kann Donald Trump nicht weiter am Kongress vorbeimachen. Und da gab es Stimmen der Republikaner für die Demokraten. Das war so ein erster Moment, wo man merkte, okay, die Partei wird nervös, weil dieser Präsident eigentlich gerade nichts für sie tut, wenn man auf die Zwischenwahlen im November blickt. Und insofern könnte der Kongress wieder seine Funktion erfüllen. Ich glaube, dafür bräuchte es, unabhängig, wo man politisch steht, wenn man nur aufs politische System guckt, bräuchte es eine Wahl im November, die die Machtverhältnisse im Kongress wieder verändert, um dann diese Systeme wieder etwas auszugleichen. Traditionell ist es so, dass die Midterms eher immer für die Opposition gut ausgehen. Die Umfragen sehen auch ganz gut aus, aber wir wissen es natürlich letztendlich erst im November.
Ich würde sagen, wir sehen uns alle im November wieder, bevor uns die Zeit völlig davonläuft. Wir müssen unbedingt auch noch auf das Verhältnis von Deutschland und den USA schauen. Frau Bourguignon, Sie sind lange schon in Deutschland. Wie ist Ihre Wahrnehmung einerseits persönlich, andererseits als Journalistin, die dieses Geschehen beobachtet? Wie hat sich das unter Trump verändert, aber vielleicht auch schon davor, wo wir vielleicht auch ein bisschen zu sanft waren mit einem Joe Biden, der ja auch mehr Engagement gefordert hat, oder einem Obama, der auch Truppen abgezogen hat? Ja,
ich glaube, Europa hat schon mit der ersten Trump-Amtszeit angefangen zu sprechen über, okay, wir müssen vielleicht neu bewerten der transatlantische Beziehung. Ist die USA so eine starke Partner als vorher? Und ich glaube auch, dass nach dieser ersten Amtszeit, wie Sie gesagt haben, es war ein bisschen ein Waiting Game. Warten und dann, okay, wir sind jetzt gerettet. Ein Demokrat ist noch im Amt. Joe Biden hat auch gesagt, America is back. Aber da also war auch schon ein Riss in der Beziehung, dass auch Joe Biden hat nicht ganz genau wieder zusammengebracht. Und als Trump wiedergekommen ist, war das dann ganz klar. Ob das durch diese Texte, die sind geleakt, oder diese Atlantic-Journalist war included, also inklusiv in einer Textgruppe von J.D. Vance, der Vizepräsident und der Verteidigungsminister, wo die haben gesagt, so, Europa ist aus, also, ja, wir wollen die nicht mehr retten, die sind, wir haben keinen Grund, also diese Beziehung weiterzuführen. Also, das kam raus, aber auch bei der J.D. Vance Rede in München letztes Jahr schon und dann auch dieses Jahr von Außenminister Marco Rubio, wo er sich wirklich reingemischt kurz vor einer Wahl in Deutschland, wo er sagte auch, was Trump so häufig gesagt hat, dass der Feind ist von innen. Also wie er sich reingemischt hat in der innere Politik und wie er auch sagt, das, klar, also NATO war immer ein Thema. Es ist nicht neu, dass NATO ein Thema war, dass die europäischen Mitglieder mussten auch mehr bezahlen. Und das war auch ein Thema mit Obama. Aber mit Trump, man könnte sagen, dass, also Sie würden vielleicht sagen, das war ein von seinen Erfolg, dass die Mitglieder bezahlen jetzt mehr für ihre eigene Verteidigung. Aber trotzdem, diese Riss, man geht nicht so um mit Partners, also wie man, wir sagen auf Englisch, die haben die unter den Bus geworfen, also throw them under the bus. Also das ist nicht, wie man umgeht mit Partnern, die so eine lange und treue Beziehung haben. Und diese, was Trump vielleicht denkt, sehr schlau ist mit der Strategie von heute irgendwas erzählen und morgen was anderes erzählen, niemand weiß, was sich tun wird, was manche nennen die Madman Theory, ist, der Vertrauen dann ist langsam weg. Und also es ist gut für Europa in dem Sinne von, ja, die mussten mehr auf ihr eigenes Bein stehen. Und das ist jetzt ganz klar, wenn es nicht vorher klar war. Aber trotzdem, diese Beziehung, die so lang, also so alt ist und so wichtig ist, ist wirklich zersplittert.
So alt und ganz so wichtig. Kurz darf ich nur dazu sagen, you need two for tango. Also, dass Europa da natürlich auch nicht mitgespielt hat in vielen Bereichen. Den letzten Beispiel haben wir jetzt mit der Iran-Auseinandersetzung, wo drei europäischen Länder den Präsidenten oder die eigenen Basen dürfte man nicht benutzen, um einen Krieg gegen Iran zu führen. Und Europa hat sich auch sehr oft in die Politik oder in die Wahlen in Amerika eingemischt hat. Biden war der Lieblingspräsident der Europäer. Bei den letzten Wahlen die Gegenkandidatin von Trump, Harris, ich saß im Studio, auch CDF mit dem Herrn Tivison. Dort, da war diese Karte von USA immer roter, roter, roter. Und der Herr Tivison, den Sie sicherlich auch persönlich kennen, weil Sie kommen auch so, Ihr Mann zumindest aus dem Medienbereich, hat immer noch behaupten, dass die Harris gute Chancen hat,
die Präsidentschaft zu gewinnen. Wir wollen also professionell bleiben aus, und nicht persönlich.
Von da aus, das Verhältnis ist auch wie eine, in einer Ehe. Da muss man die beiden Seiten entweder passen und man versteht sich, oder die einen kämpfen gegen den anderen. Und dann gibt es natürlich Resultate, die dazu führen, manchmal werden, dass man eine Entscheidung leidet.
Ich würde es gerne noch mal auf die sachlichere Ebene holen, Herr Bierling. Es ist tatsächlich natürlich, it takes two to tango, und man braucht auch, zwei Seiten brauchen sich gegenseitig. Verlieren wir das manchmal vielleicht auch mit Blick auf die lange Geschichte der USA, auch eine lange Geschichte der Freundschaft zu Deutschland, zu, naja gut, finde ich ganz so lange, aber zu Europa, verlieren wir das auch manchmal ein bisschen aus dem Blick? Auch die USA brauchen Europa.
Ich höre immer wieder in Diskussionen, das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland war noch nie so schlecht wie im Moment. Und dann sage ich, Erster Weltkrieg, ja. Zweiter Weltkrieg. Es gab sehr viel schlimmere Phasen. Insofern muss man da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Was man sagen muss, ist natürlich, diese Welt, die die Amerikaner nach 1945 geschaffen haben, und wir Politikwissenschaftler nennen das die liberale internationale Ordnung, von der hat niemand so profitiert wie Deutschland. Im wirtschaftlichen Bereich, in der Sicherheitspolitik, das haben die Amerikaner garantiert. Und dann nie stärker als in den 90er Jahren, wo der ewige Friede quasi ausgebrochen war. Und wir sind lahm und lasch geworden. Wir haben gedacht, die Amerikaner würden das ewig für uns tun. Wir haben unsere Bundeswehr ruiniert. Wir haben uns auch nicht wirklich gekümmert um die Einhaltung von internationalen Regeln im Wirtschaftsbereich. Wir haben uns nicht gekümmert um die Seewege. Wir hatten sogar einen Bundespräsidenten. Erinnern Sie sich, Köhler, der zurücktreten musste, weil er sagte, freie Seewege sind für die größte Exportnation der Erde ganz wichtig. Das war ein Killer. Also, das heißt, wir haben uns systematisch auch in Europa in eine Abhängigkeit begeben. Und jetzt sieht man, was passiert, wenn man in so einer Abhängigkeit ist. Das geht nicht immer freundlich ab. Obama hat uns erwähnt, schon ganz böse damals, ihr müsst mehr für euch und eure Sicherheit tragen. Das war von Biden ganz klar. Das war in der ersten Trump-Administration klar. Und was haben wir getan als Europäer und insbesondere als Deutsche? Nichts. Wir haben uns den Russen ausgeliefert, wir haben die Ukraine verkauft für Gas, Steinmeier und Schröder. Und das ist etwas, was sozusagen auch auf uns zurückfällt. Dass die Amerikaner, letzter Satz, sagen, warum sollen wir uns um europäische Angelegenheiten kümmern? Ihr seid reich, ihr seid prosperierend, ihr seid mehr in der EU, als wir in Amerika sind. Das ist in der Form von Trump völlig fehlgeleitet. Aber vom Sinn her nicht so fernliegend.
Sie haben gerade gesagt, was haben wir getan? Nichts. Frau Havertz, was tun wir jetzt? Wie schauen Sie jetzt auf das Verhältnis Deutschland-USA und auf das Auftreten der Bundesregierung, auch im Zusammenhalt mit Europa?
Ich glaube, wir haben das jetzt gehört, viel zu spät gehört, dass es sinnvoller ist, einen rationaleren Blick auf dieses Verhältnis zu werfen. Ich glaube, gerade in Deutschland waren wir eben auch aufgrund der Geschichte lange sehr emotionalisiert, was diese deutsch-amerikanische Freundschaft angeht. Und deswegen war das auch sehr bequem. Man hat sich eben sehr verlassen. Die Verlässlichkeit ist vorbei. Die ist eigentlich schon länger vorbei. Aber jetzt ist es klar, dass sie vorbei ist und auch nicht wieder kommt. Und ich glaube, deswegen muss natürlich gehandelt werden. Ich finde, das ist rhetorisch nicht immer ganz ideal, was die deutsche Bundesregierung in Richtung Washington kommuniziert. Gleichzeitig, glaube ich, ist es schlau, dass das, was die Bundesregierung versucht, gemeinsam mit anderen großen europäischen Partnern, Frankreich, Großbritannien, E3-Format, jetzt das neue E5-Format, also dass man versucht, innerhalb Europas sich besser abzusprechen, besser aufzustellen. Ich glaube, wir haben erlebt, wie das gut funktionieren kann nach dem Alaska-Gipfel vergangenes Jahr zwischen Trump und Putin und dann der wirklichen Gefahr, dass die Ukraine tatsächlich jetzt, dass wir sie jetzt throwing them under the bus again. Und dann haben wir gehandelt als Europäer und sind mit Zelensky gemeinsam ins Weiße Haus geflogen. Es war schnell, es war koordiniert, jeder hatte seinen Sprechzettel und ich glaube, das hat gut funktioniert. Und das ist dann auch etwas, was natürlich auch die USA, auch eine Regierung Trump, glaube ich, eher respektieren und wahrnehmen. Und dann kann man auch zu einem besseren Verhältnis zurückkehren. Aber ich glaube, die Eigenständigkeit, die muss im Vordergrund stehen mit einem rationalen Blick Richtung
Washington. Ich muss leider die Hand heben, weil wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Aber ein besseres Verhältnis zwischen Deutschland und den USA innerhalb der USA, ein besseres Verhältnis kann man sich immer wünschen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Havertz, Herr Weinberg, Frau Bourguignon und Herr Bierling, dass Sie hier mit uns auf diese Art den USA zum Geburtstag gratuliert haben. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche, da begrüßt Sie hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Anke Plättner und ich sage, machen Sie es gut.